Und ich glaube, in dem Moment hat es sich so sehr aufgedrängt, dass ich mich dem gar nicht so richtig mehr entziehen konnte. Es wäre fast ein Selbstbetrug gewesen, wenn ich weiter in diese Richtung gelaufen wäre, die mich einfach innerlich überhaupt nicht genährt hat.
Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich, wir alle Podcast unserer Agentur Shortcuts. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com. Mein Name ist Maike Schäbitz und ich präsentiere dir heute ein Gespräch mit Carla Reuter. Diese Folge ist etwas Besonderes und fällt so ein bisschen aus dem Rahmen. Das wirst du, wenn du schon länger hier zuhörst, vielleicht auch daran merken, dass die Begrüßung am Anfang ganz anders ist als gewohnt. Denn das Gespräch, das du gleich hörst, das haben wir ursprünglich im Rahmen einer Videoproduktion mit der HFGG, der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung in Koblenz, aufgenommen. Und wir veröffentlichen es heute über unseren Podcast, um der HFGG und ihrem so wertvollen Wirken eine weitere Bühne zu bereiten. Die HFGG ist eine unabhängige Hochschule mit dem Fokus auf gesellschaftlichen Wandel, Nachhaltigkeit und soziale Innovation. Sie verbindet Wirtschafts- und Sozialwissenschaften mit gestalterischen Ansätzen und richtet sich an Menschen, die eine aktive Rolle in der Gestaltung einer zukunftsfähigen Welt übernehmen möchten. Carla ist studierte Juristin und Ökonomin sowie Mitgründerin des Slow-Fashion-Labels Octopoly. Bei der Stiftung Verantwortungseigentum setzt sie sich als geschäftsführende Vorständin für eine neue Rechtsform für Unternehmen mit Vermögensbindung ein und berät als Teammitglied von Purpose Unternehmen bei der Gründung und Transformation in alternative Eigentumsmodelle. Sie berichtet uns in diesem Gespräch von ihrem Weg an die HFGG, was dieses Studium in ihr ausgelöst hat, wie es sie unterstützt hat, ihren Weg zu gehen und wie sie sich heute aktiv für die Themen einsetzt, die ihr am Herzen liegen. Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
Hallo Carla, ich freue mich sehr, dass wir einen Termin gefunden haben und ja, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Gespräch.
Ja, danke dir.
Ich möchte heute gemeinsam mit dir beleuchten, wie dein Weg dich an die HFGG geführt hat, was die Menschen dort, ihre Haltung, der Ort und die Inhalte, was all das mit dir gemacht hat und was du seitdem in die Welt bringst. Also was dein Herzensthema, dein Potenzial ist und ja, wie du ihm Flügel verleihst. Und bevor du zur HFGG gekommen bist, hast du bis 2018 in Hamburg an der Bucerius Law School studiert und hast dort auch ein gutes erstes Staatsexamen gemacht. Und ja, so der Wechsel von dieser sehr angesehenen Hochschule für Rechtswissenschaften dann an die HFGG ist vermutlich ein deutlicher Wechsel gewesen der sozialen Bubble, der Inhalte, der Haltung, der Werte. Und ja, meine erste Frage an dich wäre, kannst du dich an Momente oder vielleicht an die Zeitspanne erinnern, als dir klar wurde, ich suche was anderes? Also was hat diese Suchbewegung in dir ausgelöst? Und auch was hat dich dann, ja, wie hoffen lassen, dass du mit dieser Suche an der HFGG, dass du da diesem Wunsch ein Leben geben kannst?
ist für mich gar nicht so leicht zu beantworten, weil ich glaube, sehr viele Dinge für mich zusammengekommen sind in der Zeit. Ich habe nach diesem Jurastudium mich erst mal entschieden, reisen zu gehen. Das war, glaube ich, für mich schon so der erste Ausbruch, dass ich alleine nach Südamerika für 3 Monate gegangen bin und einfach das Privileg hatte, da ein paar Länder kennenzulernen und auch Menschen. Und ich glaube, da ist mir doch mal eine ganz andere Art tatsächlich auch von Armut und ja, globaler Ungerechtigkeit vor Augen geführt worden. Und ich glaube, das ist ein Faktor, der mich aber, glaube ich, erstmal einfach nur im Denken, sag ich mal, oder in meiner Wahrnehmung sehr erweitert hat, also sehr bereichert hat. Und als ich zurückkam, habe ich einfach gemerkt, dass dieser klassische Weg der Juristinnenausbildung für mich eigentlich gar nicht das bereithält, was ich mir wünsche. Oder ich müsste mich schon irgendwie verbiegen, um da wirklich ein Berufsbild am Ende des Weges zu sehen, was wirklich zu mir passt. Und auch weil mir das Handwerkszeug als solches total viel Spaß gemacht hat. Ja, tatsächlich hatte ich einfach sehr grundlegende Fragen schon immer daran, wie unsere Gesellschaft funktioniert und welche Rolle Wirtschaft darin spielt. Und tatsächlich gab es auch einen initialen Moment, und das ist auch jetzt gar nichts so Besonderes, sondern ich habe einfach eine Dokumentation gesehen, die hieß Deutschland Ungleichland. Und da ging es sehr, sehr viel einfach um finanzielle Ungleichheit in Deutschland. Und diese Dokumentation hat mich so bewegt, dass ich da irgendwie stundenlang abends noch meine Gedanken irgendwie so aufgeschrieben habe. Und ich habe einfach gemerkt, dass diese juristische Ausbildung und die Berufsbilder, die ich da jedenfalls für mich am Horizont gesehen habe, überhaupt nicht irgendwie diese Fragen so richtig adressieren eigentlich. Und dann habe ich mich gefragt, okay, wo könnte ich denn sonst Raum haben für diese irgendwie ökonomischen, politischen, aber auch gesellschaftlichen Fragen? Und der Freund meiner Schwester hat einen Master an der HFGG gemacht. Und ich habe ihn kennengelernt und ich fand die Gespräche mit ihm immer sehr interessant und auch das, was ich alles über dieses Studium gehört habe, und habe gedacht, ach, ich fahre da einfach mal hin. Und es war, glaube ich, für alle Menschen in meinem Umfeld so, was tut sie da, warum? Also es hat von außen irgendwie, war es nicht besonders schlüssig, dass ich da jetzt mich auf den Weg mache und mir diesen Master anschaue. Und dann war ich aber dort vor Ort und habe dann auch Silja Graupel kennengelernt und andere Menschen, mit denen ich dann auch tatsächlich diesen Master angefangen habe, obwohl das erstmal so Tag der offenen Tür war. Und da war ich schon total bewegt erstmal von der Offenheit, mit der sich da auch die verantwortlichen Personen einfach gezeigt haben. Also einfach eine persönliche Offenheit, wo ich das Gefühl hatte, okay, hier sind auch die Lehrenden, sind auch Menschen und die begegnen uns allen als Menschen und nehmen alle Menschen sehr, sehr ernst in den Themen, mit denen sie kommen. Und gleichzeitig waren halt auch einfach diese Menschen, die ich da getroffen habe, die sich auch für das Studium interessiert habe, einfach sehr spannende Leute und kamen aus sehr, sehr unterschiedlichen Hintergründen. Aber irgendwie alle hatten, glaube ich, einen vergleichbaren Wunsch oder eine Idee davon, dass es ja irgendwie Wirtschaft sich doch auch anders denken lassen muss. Und ja, vielleicht auch ein Wunsch, das in Gemeinschaft zu tun und nicht alleine in einem Massenstudium sich damit auseinanderzusetzen.
Also was ich gehört habe, war, dass einmal die Reise nach deinem Studium, dass all das, was du dort erlebt hast, dich auf eine Art beeinflusst hat und dann tatsächlich diese eine Dokumentation, dass das ja schon fast ein Schlüsselmoment für dich gewesen ist.
Ich glaube, es ist halt wirklich, es sind Fragen, die mich lange bewegt haben schon. Also ich glaube, es war einfach so, dass ich da gemerkt habe, hey, ich will mich damit mehr inhaltlich auseinandersetzen. Aber die darunterliegenden Fragen von, wie sieht eine gerechte Gesellschaft aus, wie sieht eine gerechte Wirtschaft aus, begleiten mich tatsächlich schon länger. Aber sie haben halt keinen Raum gefunden. Und das, ja, weil ich mit dem naiven Glauben in dieses Jurastudium gegangen bin, dass es um Gerechtigkeit geht. Aber ich glaube, da ist man mit wirtschaftlichen Fragen eigentlich besser bedient, vielleicht politische, gesellschaftssoziologische, was auch immer. Aber ich glaube, dass das die Wirtschaft einen sehr großen Unterschied macht.
Okay, also das heißt, die Fragen, die dich jetzt an die HFGG gebracht haben, die haben dich eigentlich auch ins Jurastudium gebracht. Und dort hast du aber einfach nach einer gewissen Zeit gemerkt, so nee, ich kann die hier nicht adressieren. Es muss was anderes sein.
Ja, genau.
Ja. Und kannst du mich noch ein bisschen mehr mitnehmen in in meiner Idee gerade, es ist ja doch ein, wirklich, wie du sagtest, aus deinem sozialen Umfeld, was macht sie da? Ich habe oft den Eindruck, dass es einen gewissen Mut braucht, diesen Schritt dann zu vollziehen, sich aus einem Weg, den man eingeschlagen hat, das dann wie abzubrechen, was komplett anderes zu machen. Wie hast du den Mut gefasst, all das zu tun?
Ich glaube, das ist eine Frage, die mich Menschen öfter fragen, weil ich glaube, dass auch in meiner späteren so Biografie Mut auch eine größere Rolle spielt. Und ich glaube, in dem Moment hat es sich so sehr aufgedrängt, dass ich mich dem gar nicht so richtig mehr entziehen konnte. Es wäre fast ein Selbstbetrug gewesen, wenn ich weiter in diese Richtung gelaufen wäre, die mich einfach innerlich überhaupt nicht genährt hat.
Mhm.
Und ich hatte tatsächlich, um ganz ehrlich zu sein, auch mit sehr vielen Schuldgefühlen komischerweise auch zu kämpfen. Und das, obwohl es eigentlich nur ein Switch von Jura zu Wirtschaft ist, war es für mich schon so ein Betrug an diesem Weg, den ich eingegangen bin, an der ganzen Unterstützung, die ich auch erfahren habe, um so ein privilegiertes Studium im ersten Staatsexamen davor überhaupt machen zu können. So dass das für mich tatsächlich auch gar nicht so ein leichter Prozess war, mich von diesem Weg loszulösen. Also es hat schon auch so ein paar Monate bis ein halbes Jahr wirklich gedauert. Und ich glaube, dass da für mich dieser Mut tatsächlich aus einer Form von Selbstwertschätzung kam, die ich in der Zeit davor lernen durfte. Vielleicht noch eine andere Sache. Ich glaube auch, wo der Mut auch herkam, ist, dass ich durch diese Reise, die ich eben erwähnt habe, sehr stark meine eigenen Privilegien reflektieren konnte, in einer Art und Weise, wie mir das vorher nicht möglich war, oder vielleicht war es mir möglich und ich habe einfach nur die Räume nicht gesehen. Und dass ich da dann dachte, okay, wenn so eine privilegierte Person wie ich sich nicht dafür entscheidet, sich vielleicht für eine andere Art von Wirtschaft und gesellschaftlichem Zusammenleben irgendwie einzusetzen oder mich zumindest darin zu bilden, so, wer denn dann? Das wäre irgendwie, ja, ich habe die Freiheit, ich habe die Möglichkeiten, ich habe auch ein gewisses vielleicht Potenzial, damit dann irgendwas anzustellen. Das wäre irgendwie auch ein bisschen dämlich, das jetzt nicht zu tun, nur um irgendwelchen Erwartungen gerecht zu werden.
Das ist vermutlich gar nicht so einfach, an diese Stelle zurückzuschauen, aber kannst du auf einer körperlichen Ebene beschreiben oder hast du eine Erinnerung daran, wie sich es angefühlt hat, noch in dem zu sein, was vielleicht nicht, also was nicht mehr dein stimmiger Weg war, und dann in Momente zu kommen, vielleicht der Tag der offenen Tür an der HFGG, aber auch dann dieses Studium zu beginnen. Hast du eine Erinnerung daran, hat sich in deiner körperlichen Wahrnehmung was verändert oder in einem Körpergefühl?
Ich glaube, dass ich jetzt das Glück habe, dass ich mich in einem Umfeld begebe, wo sehr viel mit mir resoniert und ich das irgendwie so einen ganz schönen neuen Status quo für mich irgendwie entwickeln konnte, dass ich sehr viel in Resonanz bin mit den Dingen, die mich umgeben. Aber ich kann mich auf jeden Fall noch an die Zeit erinnern, wo das nicht so war. Und ich würde aber eher sagen, dass die Zeit eher davon geprägt ist, dass ich von meinem Körper eigentlich eher getrennt war. Also dass das eher der Versuch war, alles kognitiv, rational zu verarbeiten und auch auszuhandeln. Und ich glaube, das hat natürlich nicht funktioniert und hat auch mit einem gewissen Leid ist das auch einhergegangen. Und es war auf jeden Fall für mich nicht, auch wenn ich tolle Menschen in diesem ersten Studium kennengelernt habe, nicht die glücklichste Zeit für mich in meiner Ausbildung.
Ich meine, solche Phasen auch zu kennen, die dann jetzt in meinem Fall von Schlaflosigkeit, diese diffusen Sachen, Bauchkrummeln oder so. Einfach so ein gewisses, also es sind schon irgendwie körperliche Symptome da, aber ich konnte mir das dann auch immer irgendwie wegdenken, wegschieben. Und in meinem Fall ist mir, glaube ich, erst klar geworden, womit das zusammenhängt, als ich dann auch immer in meinem Leben einen anderen Weg eingeschlagen habe.
Ja. Ich glaube, so auf der Ebene würde ich sagen, dass mich immer wieder Sachen begleiten und ich glaube auch nicht, dass alles weggeht, weil man den richtigen Weg einschlägt oder den richtigen, den für sich schlüssigen. Aber ich würde sagen, einfach, es geht mir insgesamt auf jeden Fall sehr viel besser. Ich bin einfach glücklicher. Und ich glaube, dass das für den Körper dann auch natürlich eine Auswirkung hat.
Ja. Ja, ich glaube, diese Beschreibung von, auch sehr im Kopf sein. Ich glaube, damit können auch viele was anfangen.
Ja.
Ja. Ja, FGG versteht sich als gelebte Utopie, in der man auf Augenhöhe lernt und ermutigt wird, Potenziale zu entfalten. Hast du das so erlebt?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das in verschiedenen Kontexten erlebt an der Hochschule. Also ich glaube, einmal natürlich in den Studieninhalten und auch der Art und Weise, wie Dozierende mit einzelnen Menschen umgehen. Also dass überhaupt der Raum da ist, auf einzelne Biografien und überhaupt einzugehen, was ja an anderen Hochschulen einfach überhaupt nicht möglich ist. Also die Gruppengröße hat da schon sehr große Vorteile. Und auch da die Möglichkeit immer wieder zu haben, in sehr individuelle Gespräche zu gehen mit Menschen, die extrem erfahren sind, aber auch Menschen, die ein Interesse an den Menschen haben, die vor ihnen sind. Und ich glaube, das ist eigentlich so die größte Chance, die ich für jeden da dann sehe. Und die anderen beiden sind natürlich auf jeden Fall die Inhalte. Und ich glaube, da gibt es, ich meine, da kenne ich jetzt das Curriculum nicht im Detail mehr, aber das, was ich in meinem Masterstudium davon mitbekommen habe, ist halt einfach eine sehr große Bandbreite an Themen, wo man auch im ersten Moment vielleicht gar nicht so drauf kommt, dass die unbedingt mit Wirtschaft zu tun haben oder dass die relevant sind für das Nachdenken über Wirtschaft, aber wo sich so über die Länge des Studiums und auch darüber hinaus sehr bewiesen hat, wie wichtig die Ebenen sind, also auch Ebenen von Imagination oder einfach die Fähigkeit, sich vorstellen zu können, wie es denn anders ist oder auch die Möglichkeit, Gemeinschaft überhaupt erstmal wieder als Größe begreifen zu können und auch neben etwas zu stellen, was vielleicht gerade sehr doll vereinzelt ist und daraus auch wieder Kraft zu ziehen. Ich glaube, das ist so die dritte Ebene, das ist die Studierendengemeinschaft, die einfach extrem, ja, für mich sehr, sehr bereichernd war und auch mit einem der größten Einflüsse, glaube ich, auf mich hatte langfristig. Wir haben in dieser Studierendengemeinschaft Solidarität praktiziert, also und uns überlegt, mit welchen Mechanismen wir denn solidarisch miteinander irgendwie umgehen können, auch in Bezug auf Geld. Wir haben sehr stark auch überhaupt den Umgang mit Geld reflektiert, was für mich absolut neu war, darüber so transparent zu sprechen. Überhaupt, ich glaube, dass es eine wahnsinnige Kraft hat, mit Menschen zusammen zu sein und mit Menschen zusammen zu denken, die eine vergleichbare Hoffnung in sich tragen, wie Dinge denn vielleicht anders sein könnten. Und dieses Anders mag dann in jedem auch wieder ein bisschen anders sein, aber es gibt zumindest diesen Willen und irgendwie den Mut und auch die Energie, sich irgendwo reinzustellen und zu sagen, ja, wir versuchen es.
Oh, ja, schön. Gemeinsame Werte an der Stelle und ja, eine gemeinsame Vision. Das ist wirklich total bestärkend, damit sozusagen nicht alleine zu sein, sondern da gemeinsam in diese Richtung zu gucken. Vielleicht nochmal so ganz konkret, jetzt hast du vor allem von Mitstudierenden gesprochen. Welche Rolle haben für dich innerhalb dieses Studiums auch weitere Mentoren oder eben die Dozentinnen gespielt, dabei dich bei herausfordernden Prozessen zu unterstützen, dir entscheidende Impulse zu geben, dir den Rücken zu stärken?
Also ich hatte einige Momente, wo ich das Glück hatte, dass mich Dozierende auch in einem persönlichen Gespräch irgendwie mir geholfen haben, meine Vision oder meine Klarheit in den Dingen zu finden. Und das war einmal, das ist tatsächlich auch ein Schlüsselmoment für mich. Also ich hatte sehr lange oder das erste Jahr in diesem Studium einfach Schwierigkeiten, dieses Feld von Jura und Recht und das Feld der Wirtschaft so richtig zusammenzuziehen. Also in der Art von Wirtschaft, die ich gelernt habe und nicht das wirtschaftliche Denken, was manchmal bestimmten Gesetzen vielleicht zugrunde liegt. Und das hat sich so angefühlt wie so zwei dicke, schwere Stränge, die aber irgendwie nicht so richtig was in meinem Kopf miteinander zu tun haben wollten. Und da hatte ich ein Gespräch tatsächlich mit Silja Graupe zu und wo sie auch einfach mir Themen aufgezeigt hat, wo das schon verwoben ist. Und eins dieser Themen ist tatsächlich Verantwortungseigentum. Und das ist das Thema, mit dem ich mich auch heute beruflich hauptsächlich auseinandersetze bzw. beschäftige. Das war auf jeden Fall ja ein Privileg, dass man einfach mit diesen Zweifeln und mit diesen Momenten, in denen man einfach auch hadert und es einfach nicht versteht, wie das große Ganze so zusammenkommen will, jemanden hat, mit dem man dann genau auch diese Ebene besprechen kann. Einmal auch auf einer gewissen emotionalen Ebene, aber natürlich auch auf der rein inhaltlichen Ebene. Und das andere war, dass unser Professor für Kultur- und Wirtschaftsgeschichte, Walter Oetsch, hat uns alle mal eingeladen zu sich nach Linz, um mit uns auch noch so als Jahrgang so außerhalb des Curriculums einen Workshop einfach zu machen zum bestimmten Thema, was wir uns von ihm gewünscht haben. Und ich glaube, das passiert halt auch nicht an jeder Hochschule. Und ich glaube, wir hatten immer alle die Möglichkeit zu sagen, was uns wichtig ist und was uns interessiert. Und darauf wurde dann auch reagiert, in dem, wie die Lehrpläne ausgestaltet wurden. Also es ging immer sehr darum, welche Fragen wir an die Welt haben und was unser Bildungsansatz und Wunsch ist und nicht nur das, was andere Menschen meinen, was gut für uns ist.
Ja, das ist, würde ich sagen, auch ja leider auch aus meinem vergangenen Erleben echt nicht selbstverständlich und leider noch viel zu wenig in der Hochschullandschaft verankert. Ja, stelle ich mir als eine sehr, sehr bestärkende Erfahrung vor. Also auch vor allem mit emotionalen Themen, mit ich zweifle an mir oder an dem Studium oder an den Inhalten oder was soll das alles hier? Mich damit an einen Dozierenden wenden zu können und sich damit dann auch ja auf Augenhöhe auseinandersetzen zu können.
Ja, und ich beneide natürlich Menschen, die irgendwie so eine Geradlinigkeit in sich haben, dass sie durch so Prozesse durchgehen und keine Zweifel haben. Aber ich glaube, dass das eigentlich die wenigsten sind. So, und dass jeder, egal ob es jetzt beruflicher Bildungs- oder im Bildungskontext ist, dass man immer wieder denkt, so, wofür? Also, und ich muss sagen, dieses Warum, die Frage hat sich für mich in diesem Studium sehr selten gestellt. Es ging wirklich eher so darum, wie kriege ich es denn jetzt alles zusammen? Also, wie formt sich dieses Bigger Picture, nach dem ich eigentlich immer gesucht habe und was für mich irgendwie eine Kohärenz herstellt, ohne dass ich halt nur auf einzelne Fachdisziplinen schaue, sondern Dinge ja zusammenfügen kann und damit wirksam machen kann.
Ja. Ja, gut, das ist auch ein unglaublich komplexes Thema. Und würdest du jetzt sagen, das hat es sich immer weiter zugezogen im Laufe des Studiums?
Total. Also ich glaube, ich habe mich im Studium dann sehr viel mit Eigentum auseinandergesetzt. Und Eigentum ist halt eine rechtliche, aber auch eine ökonomische Größe. Also tangiert halt so viele Ebenen einfach oder so viele Wissenschaftsbereiche auch natürlich Philosophie und alle möglichen Gesellschaftswissenschaften. Genau, und das, würde ich sagen, hat sich zugespitzt, dann einfach in den Themen, die ich mir ausgesucht habe und die ich dann auch immer wieder auch in Kontext, also in Seminare mit reintragen konnte oder auch in Prüfungsleistungen, und hat sich dann ja auf jeden Fall in meiner Berufswahl dann zugespitzt.
Mhm. Da würde ich, glaube ich, gerne noch einmal mit dir hinschauen. Du hast dann ja gemeinsam mit Nancy Frese 2021, als ihr beide dann das Studium beendet habt an der HFGG, habt ihr gemeinsam das Fair Fashion Label Octopulli gegründet. Octopulli fertigt nachhaltig und ressourcenschonend produzierte Kleidung für Kinder und Erwachsene an, lokal in Berlin. Und vielleicht möchtest du einmal kurz noch sagen, wie es für dich erstmal zu Octopulli gekommen ist, also welche Potenziale du da verwirklicht hast und ja, wie sich dann auch vielleicht an der Stelle für dich was zusammengezogen hat.
Ja, tatsächlich war die Gründung von Octopulli für Nancy und mich der Versuch, es wirklich anders zu machen. Also es gibt ja sehr viel Theorie auch über transformatives UnternehmerInnentum. Und für uns eine Motivation dahinter war halt einfach, okay, wir haben jetzt irgendwie so viel darüber gesprochen, gelesen, nachgedacht, wie Wirtschaft denn anders gehen kann. Und wir haben auch sehr viel über Transformation gesprochen. Und ich glaube, ein Transformationsglaube, der in uns beiden liegt, ist halt, es braucht halt Orte der Veränderung. Und die können auch noch so klein sein. Die haben halt eine gewisse Strahlkraft. Das wären Arbeitsplätze für andere Menschen. Das sind KundInnen, die dann diese Produkte konsumieren, die eine andere Haltung oder unsere Haltung dann auch einfach miterleben. Und wir stellen uns jetzt einfach rein in das, was ist, mit diesem anderen Versuch. Genau, und das war auf jeden Fall einer der Ansprüche, mit denen wir gestartet sind. Also schon irgendeine Form von Leuchtturm, vielleicht also kleiner Leuchtturm zu werden und auch Inspiration, anderen Menschen Inspiration zu geben.
Ja. Und wenn ich es richtig verstanden habe, sonst musst du mich da gerne nochmal korrigieren, du bist mittlerweile bei Octopoly sozusagen ausgestiegen, beziehungsweise noch als Gesellschafterin tätig. Und bist aber mittlerweile eben Vollzeit in der Stiftung Verantwortungseigentum und bei Purpose Ventures als Beraterin für Eigentum und für Governance-Modelle tätig. Wie ist dann sozusagen diese Weggabelung wieder aufgegangen, dass dann klar war, okay, Octopoly, das ist ein super schönes Projekt und ich glaube, ich kann mich aber irgendwie noch mehr in diesem Strang oder auf diesem Weg mich noch besser einbringen mit meinen Fähigkeiten?
Ich habe tatsächlich, bevor wir Octopoly gegründet haben, mich schon bei der Stiftung Verantwortungseigentum und Purpose beworben und da keine Rückmeldung im ersten Zug erhalten. Und dann haben Nancy und ich einfach Butter bei die Fische gemacht und haben uns auch irgendwo den Arbeitsplatz geschaffen, den wir haben wollten mit dieser Gründung. Und dann kam aber tatsächlich nach ein paar Monaten da die Rückmeldung. Ich habe gemerkt, hey, es gibt wenig, wofür ich Octopoly jetzt gerade ein bisschen zur Seite stellen würde, nicht zur Seite, sondern zeitlich einschränken würde. Und das ist eben dieses Thema Verantwortungseigentum, weil genau in diesem Thema halt Recht und Wirtschaft und diese grundlegenden Gedanken über Wirtschaften, wofür ist Wirtschaft da, wofür ist Unternehmerinnentum überhaupt da, für mich so sehr auf den Punkt gebracht werden und so fundamental auch diese Frage einfach gestellt wird, dass mir das super wichtig war, da auch meine Zeit reinzugeben. Und ich hatte da am Anfang, wusste ich überhaupt nicht, was auf mich zukommt, weil bei der Stiftung Verantwortungseigentum machen wir verschiedene Dinge, aber wir machen unter anderem auch Lobbyarbeit für eine neue Gesellschaftsrechtsform, die Gesellschaft mit gebundenem Vermögen. Und diese Lobbyarbeit, das war mir, da hatte ich noch nicht so ein Gespür zu, was das eigentlich bedeutet und durfte das jetzt die letzten 4 Jahre auch sehr, sehr gut lernen. Und ich glaube, ich habe einfach gemerkt, dass das Unternehmerische in der Idee und in dem Aufbau mir sehr viel Freude macht, aber dass ich gar nicht so gut darin bin, langfristig diese Unsicherheiten zu halten, die mit diesem Berufsbild einhergehen. Und ich glaube, da sind andere Menschen einfach besser drin. Und ich habe auch gemerkt, ich muss realistisch mit meinen Ressourcen haushalten. Also ich habe halt nur so und so viel Zeit. Also halt nur meine 5 Tage oder 7, je nachdem. Dann möchte ich einfach gucken, welche Fokussierung kann ich reinbringen. Und dann habe ich mich letztlich für diese Lobby-Tätigkeit oder eben auch die Tätigkeit rund um diese Rechtsform entschieden, weil mir das auch sehr, sehr viel Freude macht und weil ich irgendwie auch einen großen Hebel darin sehe, Unternehmen unter anderem auch wie Octopoly eben den rechtlichen Boden zu bereiten, dass dieses Unternehmertum langfristig auch wirklich funktionieren kann. Und ich glaube, da hat das eine so das andere bedingt. Die Erfahrung bei Octopoly hat mich gelehrt, okay, warum braucht es diese Rechtsform überhaupt? Die Erfahrung haben wir selber gemacht, warum wir sie brauchen. Und sie hat mich auch gelehrt, Menschen oder andere Gründerinnen und Gründer oder auch UnternehmerInnen dabei zu unterstützen, sich diese Frage rund ums Eigentum an Unternehmen überhaupt zu stellen und damit einen passenden Umgang zu finden.
Ich habe gerade die Vorstellung, dass deine Tätigkeit gemeinsam mit Nancy, dass dich das auch gerade wieder auf diesem Weg unterstützt, weil du mehr aus der Erfahrung sprechen kannst, wenn du dich mit UnternehmerInnen dazu austauscht.
Total. Und ich glaube, dass generell den Mut zu haben, Erfahrungen zu machen und auch nicht die Angst zu haben, daran zu scheitern, einem eigentlich einen viel größeren Schatz dann am Ende des Tages bietet, weil ich glaube, aus der Erfahrung zu sprechen, hat eine unglaubliche Kraft und kommt bei Menschen einfach anders an. Also ich kann mit Menschen anders über ein Thema sprechen und über UnternehmerInnentum, wenn ich sage, dass ich selber Gründerin bin.
Ja.
Und weil das nämlich dann auch das, was vielleicht oft so der Elfenbeinturm, der wissenschaftliche Elfenbeinturm oder irgendwelche Ideale, politischen Ideale, die Menschen sehr stark in ihrem Denken haben, halt etwas sind, die ins Handeln kommen, die sich in eine Handlung, in eine Erfahrung ausdrücken und damit halt auch wirklich einen Beweis liefern für das, was halt auch anders geht, dass es auch anders geht.
Ja, es ist wirklich möglich. Guck, hier ist ein Beispiel. Ja, total schön. Hast du vielleicht zum Abschluss noch weitere Pläne oder Visionen, die du teilen möchtest? Dieses, wenn du Schnips machen könntest und dann wäre von jetzt auf gleich etwas anders. Was wäre das?
Dann wäre auf jeden Fall die neue Rechtsform da. Also die Gesellschaft mit gebundenem Vermögen wäre ein eigenständiges Gesetz und ganz viele Unternehmen hätten die Möglichkeit, diese Rechtsform zu nutzen. Und ich glaube, dass ich für mich, natürlich, wenn ich schnipsen würde, dann würde ich auch gerne Ungleichheit abschaffen und Vermögensungleichheit und was auch immer. Aber ich glaube, ich habe auch für mich gelernt, dass es braucht einen langen Atem, schon kleine Veränderungen voranzutreiben. Und deswegen habe ich mir angewöhnt, meine Wünsche und Ziele, also meine Visionen vielleicht gar nicht runterzustecken, aber zumindest die Ziele anzupassen an das Realistische. Und das Realistische, es braucht manchmal schon ganz schön viel Zeit und Energie. Und sich da auf eine Sache zu konzentrieren, glaube ich, hat sich bewährt.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du jetzt was Größeres von mir hören willst.
Nee, es ging um deins und ich glaube, ich fand das gerade schön, wie du es ausgedrückt hast, die Vision nicht runterzustecken, nicht runterzuschrauben und sich trotzdem darüber klar zu sein, was ist heute machbar, was können wir jetzt in einer Woche schaffen. Weil ich auch glaube, wenn ich jeden Tag so ein kleines Stückchen gehe, dann ist irgendwie in einem Jahr ist unfassbar viel passiert.
Das stimmt.
Also da passiert ganz, ganz viel.
Und ich glaube aber auch den Horizont so auf 5 Jahre zu stecken oder so, gerade im politischen Feld muss man halt einfach Jahre einplanen, um wirklich eine Veränderung reinzubringen. Genau, und da einfach so das Durchhaltevermögen. Und weil ich glaube, dass diese Vision für mich was ist, das ist eine inzwischen schönerweise eine geteilte Vision, auch durch dieses Studium mit anderen Menschen, so dass ich nicht das Gefühl habe, oh nein, ich bin alleine und muss das alles alleine machen.
Ja.
Also sowieso total utopisch, aber manchmal fühlt man sich ja ein bisschen alleine in dem Wunsch nach Veränderung. Mhm. Und das ist gar nicht mehr so, sondern dass ich irgendwie inzwischen die Zuversicht habe, dass es genug Menschen gibt, die mit Energie und Willenskraft an schönen Projekten arbeiten.
Ja, vielleicht noch so als letzten, vielleicht etwas sehr Hoffnungsspendendes. Was erlebst du im Rahmen der Politik und in deiner Lobbyarbeit an Zuspruch zu deiner Arbeit und zu dieser neuen Gesellschaftsform?
Tatsächlich mehr als gedacht. Also es gab eine Zeit da, oder sagen wir es so, es gab viele BefürworterInnen von Anfang an, die waren aber vielleicht nicht die Mehrheit. Und jetzt hat sich aber gezeigt, dass jahrelange Erklären, Aufzeigen, Dranbleiben hat dazu geführt, dass es nun viel mehr Menschen und UnterstützerInnen gibt, die irgendwie sagen, ja, das ist eine sinnvolle Sache und das braucht es. Also da gibt es viele Schlüsselmomente für mich auch, wie es einzelne Personen auch in der Politik gibt. Und ich habe sehr viel Empathie für Menschen, die politikverdrossen sind. Aber das sind systemische Probleme. Und ich sehe aber, dass da ganz viele Menschen in diesem System stehen, die extrem kompetent sind und extrem willensstark und wirklich sehr, sehr gute Arbeit machen. Und das gibt mir sehr viel Hoffnung. Und ich glaube, die Frage von, wie denn ein System gut funktioniert, die müssen wir uns sowieso stellen und da auch nochmal dran.
Mhm. Auch mir gibt das total viel Mut, dass es jetzt in dem Fall du auch so einem Bauchgefühl, was ich immer mal wieder habe, gerade eine Stimme gegeben hast, dass bei all dem, was man medial so erfährt, es mindestens genauso viel, wenn nicht vielleicht sogar in meiner Hoffnung mehr Menschen gibt, die sich auch für was anderes einsetzen und das sehr, sehr konkret tun.
Und vielleicht letzter Punkt dazu, es ist ja auch die Frage, was ist die Alternative in meiner Haltung? Ich glaube, ich möchte keine andere Haltung einnehmen, sondern habe mich für diese Haltung entschieden und nach der handle ich. Und das heißt nicht, dass ich naiv oder blind für alle Dinge, die nicht gut laufen, durch die Welt gehe, sondern dass ich einfach meine Kraft dafür nutze, die Veränderung voranzutreiben, wo es nun mal in meiner Macht steht.
Ja. Danke dir, Kana.
Danke dir.
Das war eine Folge von Ich, Wir, Alle. dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, wir alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft, findest du unter www.ichwiralle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und noch Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.